Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es war fix was los in der letzten Woche auf der WTA und der ATP-Tour. 3 Turniere bei den Herren, 2 Turniere bei den Frauen und mit Jan-Lennard Struff der drittälteste Debütantensieger auf der ATP-Tour. Und bei den Frauen hat Elena Rybakina mal wieder ein Statement gesetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite, nicht ganz an meiner Seite, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Lange her, dass wir das letzte Mal so in dieser Konstellation zusammen aufgenommen haben. Ich in Sheffield, du in Deutschland. Ich glaube, Sheffield hatten wir wirklich lange nicht mehr.
Ja, das kann sein. Also wir hatten natürlich öfter schon mal ich in England. Also
ja.
Ich meine, so hat dieser Podcast ja begonnen vor vielen Jahren. Und du in München. Aber an Sheffield kann ich mich jetzt auch nicht erinnern.
Nee, ich bin im Moment bei der Snooker-WM. Deswegen nehmen wir im Moment hier auf Sheffield auf, beziehungsweise ich aus Sheffield auf und du aus Deutschland. Aber wir können trotzdem aufnehmen und wir können trotzdem einen wirklich vollgepackten Podcast mit ankündigen, weil wir haben die große Geschichte mit Jan-Lennard Struff, der das Turnier in München gewonnen hat. In Barcelona haben wir Casper Ruud, der zum ersten Mal oberhalb ein 250er-Turnier einen Turniersieg errungen hat. Martin Fucsovics mit seinem zweiten Turniersieg. Wir haben Sloane Stephens als Turniersiegerin und wir haben Elena Rybakina als Turniersiegerin. So viele Schlagzeilen in einer Woche.
Ja, und durchaus ja auch relevante Schlagzeilen. Ja. Also einige von denen können ja durchaus auch bei dem French Open eine größere Rolle spielen.
Definitiv, darüber sprechen wir natürlich gleich, aber bevor wir auf die Herrenturniere zu sprechen kommen, würde ich mit dir gerne erst über ein Thema sprechen, das in den letzten Wochen sehr viel von den Spielerinnen und Spielern angesprochen worden ist, aber noch gar nicht so richtig von den Medien aufgegriffen worden ist. Es geht um die Olympia-Qualifikation. Ich habe letzte Woche ein Interview noch mit Dominik Köpfer gehört und der sagte, ja, dieser Sieg ist so wichtig, ich möchte mich für Olympia qualifizieren. Und das ist alles so ein kleines bisschen untergegangen. Und diese Olympia-Qualifikationskriterien, die würde ich gerne nochmal durchgehen, bevor wir hier auf das Turnier zu sprechen kommen und auf das Turnier in München zu sprechen kommen. Weil gerade die deutschen Spieler, das hat mir auch Michael Kohlmann bei den Australian Open bestätigt, gerade die deutschen Spieler sind alle unglaublich heiß darauf, sich für Olympia zu qualifizieren. Und wir müssen dazu sagen, wenn du ein bisschen ausholen möchtest, man muss verschiedene Kriterien erfüllen, um überhaupt sich für Olympia qualifizieren zu können. Das allererste ist, man muss beim Billie Jean King Cup beziehungsweise beim Davis Cup dabei gewesen sein.
Mindestens zweimal über eine 4-jährige Periode, wobei es da dann auch immer wieder Anpassungen gibt. Also es gibt Spieler und Spielerinnen, die sich dann verletzt gemeldet haben oder zum Beispiel bei den Frauen fällt eine Schwangerschaft runter. Da muss man bestimmte Sachen nicht erfüllen. Wenn man bei einer Begegnung vor Ort gewesen ist, nicht spielen konnte, dann fällt es auch drunter. Also die allermeisten erfüllen diese Kriterien. Das war in der Vergangenheit durchaus mal ein Problem, zum Beispiel bei Serena Williams, aber heutzutage schaffen es alle. Dann ist wichtig, dass man ja einen Cut-off erfüllt, wie bei den Grand Slam Turnieren oder wie eigentlich bei jedem Turnier. Man kann ungefähr sagen Top 55, wobei sich das dann immer verschiebt bei den Damen und Herren, weil aus jedem Land nur 4 Spieler und Spielerinnen dabei sein können. Und es wiederum auch Spieler und Spielerinnen gibt, die sich über Kontinentalturniere in Afrika, in Asien, in Südamerika, in Zentralamerika qualifizieren können. Und die können einen Platz wegnehmen oder können ihn nicht wegnehmen. Aber wenn man sicher sein will, dann sollte man eigentlich Top 50 stehen. Sonst wird es schwierig und natürlich am besten unter den Top 4. Das wird jetzt bei den Deutschen kein Problem werden, weil es wird schwierig, dass sich überhaupt 4 jeweils qualifizieren. Aber in den USA kann das sein, dass die, sag ich, Nummer 15 im Olympia-Race bei den Damen dann die Nummer 5 ist und zu Hause bleiben muss.
Ich wollte es gerade sagen, also die Top 56 eigentlich in der Weltrangliste sind qualifiziert, wenn aus jedem Land maximal 4 dabei wären. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel bei den Herren anguckt, die Weltrangliste gerade, die USA haben mit Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul und Francis Tiafoe 4 Spieler unter den Top 21 im Moment in der Weltrangliste. Der 5. US-Amerikaner Sebastian Korda wäre im Moment nicht qualifiziert für dieses Turnier, weil er der 5. beste US-Amerikaner ist. Deswegen würde dann ein Platz nach hinten weiter frei werden und der könnte von anderen Nationen aufgefüllt werden. Das heißt, es können mehr als 4 Spieler unter diesem Top 56 sein, es können aber nur 4 Spieler sich qualifizieren, 4 Spielerinnen oder 4 Spieler. Deswegen wird es weiter nach hinten gegangen oder wird weiter nach hinten gegangen. Von den deutschen Spielern jetzt im Moment, wenn man sich das anguckt im Race to Olympia, ist Alexander Zverev ganz sicher qualifiziert. Das können wir auf jeden Fall sagen. Jan-Lennard Struff hat sich heute durch seinen Turniersieg in eine extrem gute Position gebracht. Er wird wohl qualifiziert sein. Dahinter wird es aber sehr eng werden. Dominik Köpfer möchte sich gerne qualifizieren, ist aber im Race to Olympia im Moment nur auf Platz 68. Und auch Maximilian Matra, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier sind noch sehr weit hinten mit 88, 89 und 93. Die haben also in den nächsten Wochen noch eine ganze Menge an Punkten aufzuholen. Und das Cut-off ist, ich meine, nach Wimbledon. Und
nee, nach dem French Open.
Entschuldigung, nach den French Open.
Es hatte begonnen nach den French Open im letzten Jahr.
Genau, nach den French Open letztes Jahr und geht bis Ende French Open dieses Jahr. Und deswegen ist diese Weltrangliste oder das Race to Olympia so ein kleines bisschen anders aufgebaut und ein kleines bisschen sieht es anders aus als das Race to Turin jetzt zum Beispiel, weil es über einen Jahreswechsel drüber geht. Und das macht die Sache im Moment ganz spannend. Dann fragt man sich allerdings jetzt oder könnte die Frage aufkommen, warum ist denn jetzt zum Beispiel Angelique Kerber qualifiziert für diese Olympischen Spiele? Angelique Kerber kann sich über einen anderen Weg qualifizieren. Die ist eine ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste und ist eine ehemalige Grand-Slam-Siegerin. Sie muss nur sicher gehen, dass sie zum Cut-Off-Date unter den ersten 400 dabei ist. Dann ist sie qualifiziert. Ansonsten wäre sie nicht qualifiziert. Und das können natürlich auch noch andere Spielerinnen mit reinbringen. Zusätzlich, hast du es gerade gesagt, Kontinentalwettkämpfe, zum Beispiel aus Afrika können jetzt zum Beispiel noch Spielerinnen und Spieler dazukommen, die nicht unter den Top 56 stehen oder auch aus Asien bzw. aus Ozeanien. Das könnten noch Spielerinnen und Spieler sein, die sich dazu qualifizieren. Haben wir noch was vergessen?
Ja, wir können noch kurz auf die Doppel eingehen.
Ja.
Also da ist es so, dass sich die Top 10 sicher qualifizieren, es da dann auch wieder Kontingente gibt und da ist aber jetzt wirklich das große Rennen. Man muss unter den Top 10 sein und dann kann man sich quasi einen Partner aussuchen und das ist dann häufig natürlich der feste Doppelpartner oder Doppelpartnerin. Aber es kann auch sein, dass eine Nation eben so viele Spieler und Spielerinnen mitbringt wie die USA, dass das Kontingent, was insgesamt bei 6 pro Geschlecht liegt, schon ausgelastet ist und dann zum Beispiel, weiß ich, eine Einzelspielerin dazugezogen wird.
Genau. Und das sind also die Qualifikationskriterien für Olympia. Das wird in den nächsten Wochen bis zu den French Open, wird das noch ein spannendes Unterfangen werden. Gerade, wie gesagt, die deutschen Spieler wie Köpfer, Altmaier, Hanfmann, die wollen sich gerne für Olympia qualifizieren. Köpfer hat gesagt, 2021, trotz weniger Zuschauer damals bei Olympia in Tokio, hätte er es damals total genossen. Und auch Kevin Kravitz zum Beispiel sagt das, Tim Pütz sagt das, Andreas Mies würde sich gerne für die Olympischen Spiele qualifizieren. Vielleicht sogar an der Seite von Jan-Lennard Struff. Philipp hat ja in der Vorschau auf das Jahr 2024 vorausgesagt, dass Kevin Kravitz und Jan-Lennard Struff eine Medaille gewinnen werden bei Olympia. Das sehe ich jetzt immer noch nicht, aber vielleicht hast du noch irgendeine besonders geheime Informationsquelle hier zu diesem Thema. Wir werden sehen dann in den nächsten Wochen.
Ich das muss mal also, gucken, ja? Weil ich hatte ja auch bei den Damen Anna-Karolina Schmiedlova getippt. Mhm. Die ist noch weiter von sich Babzent qualifizieren. Ja. Also,
da müssen wir mal schauen. Das wird noch, Philipp. Das bin ich ganz, zuversichtlich. Also, das sind die Qualifikationskriterien für Olympia. Das wollten wir auf jeden Fall hier nochmal mitteilen. Und jetzt können wir uns mal um die Herrenturniere kümmern. Denn die Herren haben in Barcelona, in München und in Bukarest gespielt. Bukarest ist so ein kleines bisschen hinten rüber gefallen, weil die Schlagzeilen wurden in dieser Woche in Stuttgart, nicht in Stuttgart, sondern in München und in Barcelona geschrieben. Und wir müssen natürlich anfangen mit dem Turnier, mit dem BMW Open in München. Kennst du diesen Wettbewerb Tough Mudder?
Nee, also ich kann mir was drunter vorstellen, aber nein.
Da sind Menschen, die mit allem abgeschlossen haben, laufen durch den Matsch und versuchen bei ganz widrigen Wetterbedingungen und bei ganz widrigen Bodenbedingungen irgendwie, glaube ich, einen Marathon zu laufen oder einen längeren Lauf zu laufen. Auf jeden Fall, das sind die ganz Harten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die BMW Open in den nächsten Jahren auch so ein bisschen als Tough Mudder Wettbewerb, also auf jeden Fall als der Wettbewerb für die ganz Harten dann deklariert wird, weil das, was wir in der letzten Woche jetzt in München gesehen haben an Wetter, das ist speziell.
Ja, und ich meine, Kleffi von der Süddeutschen hat ja mit großer Freude Patrick Kühn in jedem Bericht aus München zitiert, dass das eben das härteste Sandplatzturnier der Welt ist. Ja. Irgendwie so, ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber es war wirklich quasi in jedem Bericht drin. Und da ich ja weiß, wie Kleffi sich an solchen Sachen freuen kann, kann ich mir exakt vorstellen, wie er in dem Moment, wo das schon gekommen ist, sich gedacht hat, ah, wunderbar. Wunderbar. Und ja, es sah aber nicht so wunderbar aus auf der Tribüne, muss man sagen. Also die Leute waren ja wirklich dick eingepackt. Ich meine, was waren es teilweise? 5, 6, 7 Grad?
Nee, es waren heute 3, 4 Grad waren es in München.
Da kann ja auch mal ein Wind reinziehen. Mhm. Also da sitzt man durchaus exponiert. Das ist schon sehr unangenehm, würde ich behaupten.
Aber es war an allen Tagen ausverkauft. Es war ein neuer Zuschauerinnen- und Zuschauerrekord mit, ich glaube, 47.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die da waren. Und es war laut ATP, Paul Häuser, der Kollege von Sky, hat ATP-Kollegen gefragt und der hat gesagt, es war das kälteste Finale der ATP-Historie bei 3 oder 4 Grad und durchaus Regen und noch einem hübschen Wind. Und das Turnier hat Jan-Lennard Struff gewonnen und er ist jetzt einer der ganz harten dieser Kategorie. Er hat das Turnier gewonnen im Finale gegen Taylor Fritz mit 7:5 und 6:3 und er ist jetzt nach Paolo Lorenzi und den zweiten Namen habe ich vergessen, der drittälteste Debütantensieger auf der ATP-Tour und knapp 16 Jahre nach seinem Start als Profi, damals bei einem Future in Deutschland auf Sand, 2008 im Juli, hat er jetzt endlich seinen Titel geholt und es war ja so ein kleines bisschen auch überfällig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, vor allem nach dem letzten Jahr, wo er dann ja zwei größere Finals gespielt hat, also mit Madrid ein großes Finale und dann Stuttgart ein größeres, weil es einfach in Deutschland war und das in Stuttgart ja durchaus ein bisschen tragisch verloren hat. Und er hatte sich ja schon lange auf den Moment überhaupt hingearbeitet, ein Finale zu erreichen, dann ein Turnier zu gewinnen und das jetzt zu schaffen. Und dann noch unter dem Druck, müssen wir jetzt eben sagen, dass er das Finale aus Madrid zu verteidigen hat. Sehr viele Punkte. Da war extrem viel in dieser Woche, was für ihn hätte schiefgehen können. Aber er war wirklich so ein bisschen derjenige, der diese Bedingungen für sich in den letzten 3 Tagen sehr gut genutzt hat.
Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, er war der einzige Spieler, dem das alles nicht so richtig viel ausgemacht hat, der gesagt hat, okay, da gehen wir jetzt ran und das machen wir jetzt. Und du hast es gerade gesagt, er musste eine ganze Menge Punkte muss er jetzt verteidigen, 600 Punkte in Madrid und er ist mit einem relativ großen Rucksack auch nach München gefahren, um hier einfach vielleicht ein bisschen was abzufedern. Er hat diese 250 Punkte geholt und jetzt ist er jetzt im Race to Turin schon wieder auf Platz 28. Also hat er eine ganze Menge von diesen Punkten, die er jetzt zu verteidigen hat durch dieses Finale in Madrid, hat er einfach schon wieder eingesackt und fällt gar nicht so hart, wenn er jetzt früh ausscheiden sollte in Madrid, was ja immer passieren kann, dadurch, dass er keine hohe Setzung haben wird.
Ja, und er wird diese 350 Punkte, die jetzt quasi Differenz sind, merken. Die könnten ihm dann zum Beispiel auf die Füße fallen im Sommer, wenn es darum geht, in die Listen reinzukommen für oder quasi in die Hauptfelder reinzukommen bei den Masters-Turnieren da. Aber ich glaube, seine größte Sorge war jetzt wirklich eben einen gewissen Standard in der Weltrangliste zu halten und bei ihm dann wahrscheinlich wirklich die Olympia-Quali. Ich glaube nicht, dass er nochmal ein Olympia mitnehmen wird. Und jetzt dürfte er gute bis vielleicht sogar sehr gute Chancen haben, da teilzunehmen.
Davon gehe ich jetzt auch aus. Wie gesagt, 43 ist er in diesem Race to Olympia oder Race to Paris. Und die Chancen, dass er jetzt dabei sein wird, sind schon wirklich sehr, sehr groß. Er ist übrigens der drittälteste nach Paolo Lorenzi und Victor Estrella Burgos, der 2015 in Quito damals gewonnen hat, die dann später in Victor Estrella Burgos Open umbenannt worden sind. Ich glaube, dreimal hintereinander hast du gewonnen. Ne?
Ja,
genau. Auf jeden Fall ist er jetzt der drittälteste und wie gesagt, er hat diese Bedingungen für sich angenommen und hat daraus dann das Beste gemacht. Aber es sind einfach extrem viele gute Siege gewesen. Ich finde, dieser Sieg gegen Botik van der Sandstorp in der ersten Runde war schon sehr gut. Dann Felix Auger-Aliassime. Hast du gesehen, dass er zwischendurch mit Handschuhen auf der Bank saß, Felix Auger-Aliassime?
Also ich habe gesehen, wie dick eingepackt er war, aber das habe ich nicht gesehen.
Da saß mit dicken Handschuhen auf der Bank zwischendurch. Und dann dieser Sieg gegen Holger Rune. 6:2, 6:0 in 45 Minuten. Holger Rune stand neben sich, aber Jan-Lennard Struff hat hinterher in seiner gewohnt euphorischen Art gesagt, das war ein fast fehlerfreies Match von mir. Und dann im Finale Taylor Fritz mit 7:5 und 6:3. Und gerade dieser Schritt, dieses Finale, nachdem er letztes Jahr in Stuttgart dieses Finale gegen Francis Tiafoe verloren hat, so knapp, wo er einen Matchball hatte, dass er das hier so angenommen hat und dass er hier von Anfang an so gespielt hat, ich will das jetzt gewinnen. Und mit welcher Konsequenz er ja auch gespielt hat, dass er nicht zurückgesteckt hat, dass er weiter offensiv geblieben ist, das über die gesamte Woche, das fand ich mehr als beeindruckend. Und insgesamt war es eine sehr beeindruckende Woche von ihm.
Ja, und es hätte im Finale schief gehen können. Also er lag 4-5, 15-40 hinten, hat dann die beiden Satzbälle abgewehrt, dann sich dann auch das Break geholt und danach war er dann schon der klar bessere Spieler. Und ich würde auch sagen, das Finale war eine andere Art von Herausforderung als die vorherigen Matches, weil Taylor Fritz schon drauf gebaut hat, dass Struff Nerven zeigen wird. Hat relativ viele Bälle zurückbekommen, hat versucht, Struff vor Aufgaben zu stellen und hat dann ja zum Beispiel auch spät im Match, als Struff schon aufs Match aufgeschlagen hat, bei 5-3 müsste es gewesen sein, im zweiten Satz nochmal das Break geholt, weil Struff ein bisschen überzogen hat. Und das fand ich eine eigentlich gar nicht so schlechte Taktik. Und er wird sich eben auch das Halbfinale angeguckt haben, wo Rune halt versucht hat, quasi mitzuspielen. Aber die Vorhand, die Struff hier in den letzten 3 Tagen gespielt hat, die ist wahrscheinlich dann schon eine der härtesten auf der Tour oder zumindest eine der wuchtigsten auf der Tour, gerade in diesen Bedingungen. Also die Bedingungen haben wirklich dazu geführt, dass der Ball nicht sonderlich hoch abgesprungen ist. Und Struff hat halt brutal durchgezogen auf der Vorhand und war dann auch sehr schnell am Netz. Und die Wucht, die dahinter steckte, also das war jetzt nicht unbedingt harter Top oder nicht hoch abspringen, der Topspin, sondern das war einfach richtig wuchtig und hat ja gefühlt nochmal an Geschwindigkeit hinten raus gewonnen nach dem Absprung. Damit hat er zum Beispiel Rune total zugesetzt, der da mitspielen wollte. Er war in den entscheidenden Momenten besser als Ogier Aliassime, aber Fritz hat sich nicht drauf eingelassen und ist ja eben auch viel erfahrener in Finals als Struff. Und das fand ich dann schon den beeindruckendsten Sieg, muss ich sagen.
Jelena Struff hat also dieses Finale gewonnen und es ist sein erster Turniersieg mit 33 Jahren und er hat sich dann hinterher dann auch bei seinem Physio bedankt, Uwe Liedtke, ich glaube auch einer, der selbst bei 2 Grad wahrscheinlich noch in ein Eisbad steigen würde, wobei der heute auch dick eingepackt war während dieses Finals. Es ist ein langer Weg gewesen und er ist damals, 2008 ist er auf die Tour gekommen, hat 2009 sein erstes Mal Wildcard gespielt in Halle. Damals war er komplett unbekannt, weil er ja auch als Junior gar nicht so bekannt war und gar nicht so gut war. Hat sich dann über die Tour erarbeitet. Er ist ja einer der härtesten Arbeiter gewesen. Und ich habe nicht damit gerechnet, so 2017, 2018, dass er nochmal so einen Karrieresprung machen würde. Aber das, was Struff in den letzten 3-4 Jahren einfach geleistet hat, erstens als völlig zuverlässiger Spieler, als völlig zuverlässiger ATP-Spieler, dann zwischendurch dieser Knick gewesen, wo er sich dann, wo er aus dem Top 100 wieder rausgefallen ist, dann aber nochmal diese Situation anzunehmen, zu sagen, okay, ich gehe über die Challenger-Tour, ich gehe über die Qualifikation und dann dieses Traumjahr 2023 und im Jahr 2024, wo jeder weiß, das könnte ein wirklich kompliziertes Jahr für ihn werden, ist er sehr ruhig geblieben und sehr locker geblieben, auch hat sich mit den Niederlagen, die er früh in dieser Saison hatte, gar nicht so runterziehen lassen. Und dann jetzt so ein Turnier rauszuholen, voller Respekt von meiner Seite.
Ja, und man kann ja sagen, er hat deine Kommentatorenkarriere gestartet, ne?
Hat er, definitiv. Unser beider Kommentatorenkarriere
ja, damals. Also deine ist vielleicht ein bisschen weiter gegangen als meine.
Ja.
Hat zu einem anderen Ziel geführt, sagen wir mal so.
Ja gut, aber das war unser erstes Match, was wir damals zum Beispiel meinsportradio.de kommentiert haben. Er gegen Gilles Simon, glaube ich, war es. Ja. 5 Sätze, 4,5 Stunden verloren. Das war unser erster Einsatz.
Das war die Rückkehr von Kohlschreiber damals.
Ja.
Dafür ist vielleicht eine Erinnerung geblieben. Und eben, der erste Kommentatoreneinsatz. Ja, damals noch irgendwie mit Mischpult auf dem Knie auf der Tribüne. Mhm. Jetzt machst du es doch ein bisschen anders.
Jelena Struff hat dieses Turnier gewonnen und er hat es gewonnen, weil er sich mit den äußeren Umständen nicht beschäftigt hat, beziehungsweise die so angenommen hat, wie sie waren. Auch Taylor Fritz hat mir übrigens imponiert, weil der sah sehr geknickt heute aus nach dieser Niederlage. Ich glaube, der hätte das Turnier wirklich sehr gewonnen und ich hätte eigentlich gedacht, dass Taylor Fritz jemand ist, Kalifornien geboren, in San Diego aufgewachsen, der wirklich nur fast nur gutes Wetter kennt, dass er vielleicht so ein kleines bisschen, naja, wie soll ich sagen, so ein kleines bisschen verwöhnt ist und vielleicht sagt, okay, ich habe hier eine gute Antrittsgage kassiert, ich fahre ja gleich wieder weiter nach Madrid, da ist es schön warm, das lasse ich. Aber gegen Alejandro Moro Cañas in 2 Sätzen gewonnen, dann gegen Jack Draper, eine ganz enge Geschichte, 7-6 im dritten gewonnen und dann im dritten im Halbfinale gegen Christian Garin 6-3, 6-4. Das war eine sehr gute Woche für ihn und er hatte diese Satzbälle und wenn er diesen Satzball genutzt hätte, dann wäre es vielleicht auch anders ausgegangen und er sah hinterher wirklich geknickt aus nach dieser Niederlage.
Ja, und ich meine, man kann ja mal über ihn sagen, er ist nicht der talentierteste in seiner Generation. Also ich glaube, das können wir mittlerweile festhalten. Ich finde, er ist allerdings ein wirklich harter Arbeiter. Mhm. Also der taucht ja fast jede Woche irgendwo auf. Und der kommt ja zum Beispiel auch nach Europa und spielt die kleineren Turniere hier. Und der versucht auch auf dem Sand was zu reißen, was jetzt nicht alle Amerikaner und Amerikanerinnen immer gemacht haben oder auch aktuell tun. Und von daher, ich würde sagen, der ich meine, er ist ja Kind einer Tennisspielerin oder einer ehemaligen Profispielerin und wirklich einfach ein, ja, so dieser klassische, ich hole das Maximum aus meiner Karriere raus. Und ich hätte zum Beispiel am Anfang seiner Karriere gedacht, dass er mehr Talent hat, aber ich finde, für das, was er hat, holt er wirklich sehr viel raus. Und dazu gehört dann eben hier so ein Finale. Und er will wahrscheinlich, oder ich meine, der, was wahrscheinlich für ihn drin ist, wenn wir ehrlich, ist halt Top Ten, nicht viel höher. Und da hilft dann natürlich so ein Sieg hier bei einem 250er. Und da ist er ja auch ein bisschen spezialisiert drauf. Aber Chapeau, dass er, wie du schon sagtest, hier das durchgezogen hat, trotz der widrigen Bedingungen.
Ich weiß mal, wie er damals wirklich mit Alexander Zverev zusammen aufgekommen ist und man gedacht hat, vielleicht ist er und Alexander Zverev so in einer Generation, dass die beiden wirklich durchstarten können und beide um Grand-Slam-Titel spielen können. Und Taylor Fritz hat es bislang nicht so richtig geschafft, hatte zwischendurch auch eine Phase, wo er stagniert ist, aber ich fand ihn jetzt in den letzten anderthalb Jahren wirklich stark. Er hat immer noch nicht die Matches dabei, wo man sagt, er kann die ganz Großen ärgern. Ich kann mich zum Beispiel jetzt an einen Australian Open erinnern gegen Novak Djokovic, wo er dann auf die Hörner bekommen hat dann auch. Und die ganz Großen Matches, die gewinnt er noch nicht. Aber ja, vielleicht erkennt er ja auch selber, dass das dann eher seine Liga ist, diese 250er, 500er Turniere, wo er dann reüssieren kann. Andererseits, 1.000 hat er auch schon auf seiner Habenseite.
Ja, und sein Problem ist einfach, er hat genau dasselbe Schlagtalent wie die Spieler über ihm, aber er ist auf den Beinen einfach, weiß ich, 10%, 15%, 20% hinter der absoluten Spitze. Er ist jetzt ja nicht viel kleiner als Medvedev, als Zverev, als Tsitsipas, aber seine Beinarbeit ist nicht so gut. Und da, glaube ich, kann man auch irgendwann nicht so viel machen. Das ist schon ein bisschen Talent, was man haben muss. Und ich finde, wenn man jetzt guckt, eben was er mit seinen Schlägen macht, das ist grundsolide. Er ist viel besser im Netz geworden, er ist ein super Aufschläger. Aber wenn man den ans Laufen bekommt, dann ist irgendwann auch Schluss, zumindest auf einem gewissen Level.
Taylor Fritz also hier ins Finale gekommen. Der Letztjährige oder der Sieger der letzten beiden Jahre, Holger Rune, ist im Halbfinale ausgeschieden. Hat dich die Art der Niederlage überrascht? 2-6-0, 46 Minuten?
Überrascht dich das? Also, wir haben ja schon einfach so talentiert, wie Rune ist, solche Geschichten sind ja dabei. Also was hat man denn dieses Jahr in Montpellier, wo er da aufgegeben hat im zweiten Satz, immer mal wieder Sachen, wo so ein bisschen eine gewisse Lustlosigkeit durchhängt. Jetzt hat er nachher wohl verlauten lassen, dass er hier krank gewesen ist. Aber dadurch, dass er ja so viel Frust und Bockigkeit und Ärger und Entschiedenheit und Ehrgeiz, demnach wie man es eben auslegt, mitbringt, kann das dann bei ihm halt auch schnell aussehen, als wenn er keine Lust hat in solchen Momenten. Und das mag eben dran liegen, dass er ein Typ ist, der viele Emotionen zeigt, und das ist ja auch an sich cool. Dafür gucken wir ja Sport. Wir gucken ja nicht Sport, damit irgendwelche Roboter das machen, sondern damit Typen wie Rune sich damit emotional auseinandersetzen. Aber es kann dann eben auch dazu führen, dass man den Eindruck hat, dass er jetzt vielleicht nicht alles gegeben hat.
Holger Rune also im Halbfinale ausgeschieden. Im Halbfinale ausgeschieden ist auch Christian Garin, der hat bis dahin ein gutes Turnier gespielt und hatte im Viertelfinale Alexander Zverev besiegt. Alexander Zverev hat in der ersten Runde gegen Juri Rodionov gewonnen mit 7-6, 6-2, hat dann gegen Christian Garin mit 4-6, 4-6 verloren. Er hatte schon vor dem Turnier gesagt, ja, am liebsten hätte er, wenn der Ball lebendig ist und wenn der Boden lebendig ist. Und darunter kann man sich ja gut was vorstellen, wenn es einen hohen Bounce gibt, wenn die Bälle gut fliegen etc. Und das ist ja zum Beispiel, Madrid ist ja eins seiner Lieblingsturniere. Und das hat er in München nicht gehabt. Und er hat hinterher gesagt, na, wenn es so ein Wetter ist jedes Jahr, dann werde ich dieses Turnier wohl nicht mehr gewinnen. Man merkt schon in den letzten Jahren, wo er häufiger schlechte Ergebnisse in München hatte, dass ihm diese Bedingungen nun wirklich gar nicht liegen.
Ja, einerseits schon und andererseits aber auch mit der Einstellung ins Match gegangen, war zumindest mein Gefühl. Ja. Hat er auch schon früh angefangen rumzumeckern, hat dann ja auch gesagt, also so durch die Blume, hat er keinen Bock jetzt auf die Veranstaltung hier, was soll das? Und ja, dann ist Struff natürlich ein anderer Typ, aber ist natürlich schon ein Kontrast, der dann bei so einem Turnier auffällt. Und er hat natürlich von den technischen Aspekten recht. Und wahrscheinlich werden wir in München jetzt auch eher nur einmal in drei Ausgaben erleben, dass es wirklich warm ist, dadurch, dass es jetzt Mitte April wirklich stattfinden wird. Also von daher kann schon sein, dass da jetzt nicht unbedingt noch ein Turniersieg dazukommt. Ja. Irgendwie hatte ich das Gefühl, er stand sich allerdings ja auch ein bisschen selbst im Weg in der Woche.
Wobei er die ersten Tage eigentlich einen ganz guten Eindruck machte. Aber ich hatte einen ähnlichen Eindruck, dass er irgendwann gesagt hat, Leute, es ist mir vielleicht dann doch ein bisschen zu viel und ich versuch's jetzt dann doch in Madrid. Er hat gesagt, er wird seine Karriere lang immer in München spielen und ja, nächstes Jahr ist der nächste Versuch. Es war eine Woche vorher, waren es noch 25 Grad in München. Also es ist dann auch ein bisschen Pech für diese BMW Open. Aber sie haben sich einen Standard bzw. einen Ruf erarbeitet, dieses Turnier in München, das immer bei den allerhärtesten Temperaturen gespielt wird. Und ja, so war es dieses Jahr dann auch. Also, Jan-Lennard Struff gewinnt den Titel in München. Es war sein erster Titel und den ersten 500er-Titel. Den hat in dieser Woche Kaspar Ruud hinbekommen. Kaspar Ruud hat nämlich das Turnier in Barcelona gewonnen. Im Finale gegen Stefanos Tsitsipas mit 7:5 und 6:3. Und vorher hatte er schon Thomas Martin Echeverry besiegt, dann Matteo Arnaldi hatte er besiegt, Jordan Thompson in zwei Sätzen und Alexandre Müller auch in zwei Sätzen. Und am Ende ist er ohne Satzverlust hier durchgegangen, so wie Jan-Lennard Struff ohne Satzverlust bei einem 500er Turnier. Und Kaspar Ruud steht im Moment auf Platz 3 im Race to Turin. Der schraubt sich im Moment eine sehr gute Saison zusammen und das ist ein kleines bisschen unterm Radar, oder?
Und Tsitsipas auf 5, ne?
Ja.
Hätten wir auch nicht gedacht. Also die rahmen quasi Zverev ein und Ruud hat durchaus Kontakt nach oben zu Medvedev. Also er hat eine gute Saison gespielt bisher, aber eben noch kein Turnier gewonnen. Ich glaube, das fiel halt auch auf und dann natürlich bei dem wichtigen großen Turnier letzte Woche sah er nicht gut aus im Finale. Hier war es jetzt so, dass er über die ganze Woche besser in Form war als Tsitsipas. Bei dem hatte ich so das Gefühl, der ja, hat eher B- oder C-Level gespielt und ist irgendwie so durchgekommen, während Ruud einfach dominanter und auch, glaube ich, klarer aufgetreten ist. Und das hat Ruud dann mit ins Finale nehmen können. Und wo wir ja letzte Woche auch so ein bisschen von seinem eher verhaltenen Auftritt gesprochen haben, muss man sagen, war er hier dann schon klarer und war derjenige, der geschaut hat, dass er zuerst mit der Vorhand attackiert. Er ja, hat eine ähnliche, wenn auch ganz anders gelagerte Schwäche auf der Rückhand wie Tsitsipas. Von daher, das ist ein Match, was entschieden wird über die Vorhand. Da war er derjenige, der heute auch, glaube ich, einfach ja, klarer, frischer, entschiedener war und das dann durchdrücken konnte in diesem Vorhandduell. Und fand ich beeindruckend, weil der Druck war ja schon da. Der war jetzt nicht auf Tsitsipas. Der war klar auf Ruud als in, meine Güte, verlierst jetzt das nächste große Finale. Nee, hat er nicht. Hat hier gewonnen und ist Sandplatz-Experte als Tsitsipas, aber man muss zu beiden sagen, die haben jetzt echt ganz schön in der Sandplatz-Saison vorgelegt hier.
Das haben sie auf jeden Fall und das ist ja so eine Geschichte die man vielleicht vor der Sandplatz-Saison noch gar nicht erwartet hat. Man wusste, dass Stefanos Tsitsipas in Monte Carlo gut spielen kann, aber dass er sie so gut spielen kann, das hätte man auch nicht unbedingt damit gerechnet, vor allen Dingen, weil er in den letzten anderthalb Jahren wenig gerissen hat. Bei Kaspar Ruud ist es wirklich so gewesen, dass er ein ganz, ganz unauffälliges letztes halbes Jahr hatte und dass man vielleicht dann auch schon zwischendurch gedacht hat, ist er dann vielleicht doch nicht besser und vielleicht ist er dann jemand, der auf den kleinen Turnieren seine großen Punkte sammelt und am Ende sind zwar drei Grand-Slam-Finals dabei, aber der große Schritt kommt nicht. Und das fand ich jetzt war ein sehr überzeugendes Turnier von ihm.
100%. Und er hat sich auch sehr gut positioniert. Also er und Tsitsipas sind jetzt nicht die Experten für Madrid, aber beginnt mit Rom und dann vor allem auch in Paris wieder, liegen beiden die Bedingungen sehr. Und
ja gut, das muss man sagen, ist ja jetzt bekannt auch, dass das den beiden liegt, ne? In Madrid, in Paris.
Ja, und muss man sagen, hat Ruud jetzt natürlich auch beeindruckend bewiesen in den letzten zwei Jahren. Und jetzt nicht unbedingt durch die Glanzauftritte, die immer in, nee, Glanzauftritte sind schon nicht die spektakulären Auftritte, die so groß in Erinnerung bleiben werden, sondern einfach durch extrem solide Sandplatzarbeit. Und Sandplatzarbeit ist halt am Ende einfach ein Kontrollieren des Courts über die Vorhand und ein Vorausschauen können, 3, 4, 5 Schläge später, was passieren muss. Und das, finde ich, macht er sehr gut. Man sieht einfach, der ist auf Sandplätzen groß geworden, dann natürlich spanische Akademie quasi geformt worden. Ich glaube immer noch nicht, dass der, naja, ich will sagen, groß was reißt außerhalb vom Sand. Auf der anderen Seite, meine Güte, er hat ATP-Tour-Finals im Finale gestanden, er hat US Open-Finale, aber gefühlt wird er wahrscheinlich seine ganze Karriere eher ein Sandplatz-Experte bleiben.
Das US Open-Finale, wo sich Alexander Bublik so lustig drüber gemacht hat, über seine Auslosung, glaube ich. Ich habe so ein Instagram-Video gesehen. Da muss ich nochmal gleich nachgucken, wo Kaspar Ruud, in welchem US Open-Finale er war und was seine Auslosung dann war. Und dann hat
ja, das gegen Alcaraz vor genau. 2 Jahren.
Genau.
Da hat er unter anderem im Halbfinale Khachanov geschlagen und im Viertelfinale auch ein Spieler von dem Kaliber.
Ja, und da hat sich Alexander Bublik so lustig drüber gemacht und hat gesagt, was war denn das für eine Auslosung? Wen hat er denn im Viertelfinale, irgendwie Tabilo oder so? Und das war sehr lustig, das musste ich sehr lachen, habe ich auf Instagram mal gesehen. Kaspar Ruud auf jeden Fall hat dieses Turnier gewonnen gegen Stefanos Tsitsipas. Und Stefanos Tsitsipas hat in dieser Woche dann mal wieder unter Beweis gestellt, dass diese Woche in Monte Carlo beileibe keine Eintagsfliege war. Weil wie er sich hier durchgebissen hat, das hat mir wieder imponiert. Und Stefanos Tsitsipas ist jemand, der vielleicht auch nicht immer den Eindruck zu 100% erweckt, dass er am Ende die 105% geben will, dass er über diese Grenze hinübergehen will. Aber der in dieser Woche extrem gute Leistungen gezeigt hat gegen Spieler, die für ihn unangenehm sind. Facundo Diaz Acosta zum Beispiel. 10-8 im Tiebreak des dritten Satzes. Dusan Lajovic, der hier ein famoses Turnier gespielt hat. 5-7, 6-4, 6-2. Er hat sich also wirklich gegen Umstände durchgesetzt, wo er wirklich mit dem Rücken zur Wand stand. Und da hat er sich durchgebissen. Und das fand ich sehr imponierend. Und ich bin nach wie vor erstaunt, dass diese Rückhand, die auf Hartplatz so eine Schwäche ist, und das müssen wir ja klar sagen, es ist eine klare Schwäche auf Hartplatz, dass er die auf Sand nicht nur verstecken kann, sondern auch für sich einsetzen kann. Das finde ich bemerkenswert.
Ja, vor allem beim Return. Der ist ja einfach so entscheidend. Auf schnellen Courts kann ihm da mittlerweile fast jeder Mittelklasse-Spieler rein servieren und weiß, er gewinnt den Punkt. Und auf Sand ist das einfach nicht in derselben Art und Weise möglich. Und wenn wir jetzt hier aufs Turnier gucken, würde man sagen, zwei mittelmäßige Auftritte zum Beginn. Und dann aber das Match gegen Diaz Acosta hat er ja auch Matchbälle abgewehrt. Und das war so in den letzten 15 Minuten auch eine durchaus spektakuläre Partie, wo Diaz Acosta das durchaus hätte gewinnen können. Wie gesagt, hatte Matchbälle, lag mit zwei Mini-Breaks im Tiebreak vorne, aber Tsitsipas ruhig geblieben, durchgekommen. Ich glaube, es war auch das Match, wo er sich hat auf den Rücken fallen lassen hinterher, ne? Also die dramatische Geste hat er immer noch drauf.
Irgendwie. Ja. Die griechische Tragödie, die kann er immer noch.
Naja, jetzt ist er auch mit großen Liebe, ne? Die griechische Tragödie. Und dann gegen Lajovic, der auch immer gefühlt 2-3 richtig große Wochen im Jahr hat, der ja hier in Anführungszeichen Banja Luka verteidigt hat, ist dies Jahr nicht dabei, hat er letztes Jahr einen 500er gewonnen und der hier also einiges an Punkten verteidigen ja nicht, aber holen musste, damit es nicht weit runtergeht in der Weltrangliste. Und der war hier anderthalb Sätze für mich der klar bessere Spieler gegen Tsitsipas. Und der hat halt wirklich eine Rückhand für nicht nur den Sand, sondern generell. Der hat ja wahrscheinlich das Nächste, was wir an Wawrinkas Rückhand im Herrentennis haben. Und das hat Tsitsipas dann, muss man sagen, sehr gut umschifft im zweiten Satz. Im dritten hat er dann mehr Power gehabt. Und dann hatte ich aber das Gefühl, im Finale ist ihm die Kraft ausgegangen.
Ja, das kann durchaus sein. Er hat jetzt ja zwei wirklich bemerkenswerte Wochen hinter sich und jetzt hat er ein paar Tage Pause, bis er in Madrid dann ran muss und ich glaube, die Zeit kann er auch ganz gut gebrauchen. Also Stefanos Tsitsipas hier wieder mit einer wirklich, wirklich starken Woche. Dusan Lajovic, wir haben es ihn angesprochen, famose Woche. Mir hat dieser Sieg gegen Artur Fies sehr gut gefallen. Artur Fies, der in der Woche eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Er hat gegen Alejandro Davidovic Fokina in drei Sätzen gewonnen. Davidovic Fokina, der erste Spieler seit Jahren war, der die dritte Runde eines Turniers erreicht hat, bei einem Nicht-32er-Turnier ohne einen Match zu spielen. Erste Runde freilos, zweite Runde dann Walkover. Also auch eine starke Woche hier von Dusan Lajovic und Thomas Martin Echeverry auch mit einer sehr guten Woche. Unter anderem hat er Brandon Nakashima aus dem Weg geräumt. Brandon Nakashima, der vorher Andrei Rublev besiegt hatte. Und hier müssen wir so ein kleines bisschen mal auf die Sorgenkinder schauen, bei diesem Turnier. Weil bevor wir auf Rafael Nadal zu sprechen kommen, müssen wir auf Andrei Rublev zu sprechen kommen. Der ist im Moment in einer ganz, ganz, ganz gruseligen Form. Und ich habe eigentlich gedacht, sein Spiel mit dieser fantastischen Vorhand, mit einer inzwischen verbesserten Rückhand, mit einem guten Aufschlag, die wäre nicht so anfällig für Krisen oder für längere Phasen, wo er Matches verliert. Aber Andrei Rublev ist für mich momentan eins der größten Sorgenkinder der ATP, weil er gegen Brandon Nakashima auf Sandplatz müsste er gewinnen.
Ja, also Nakashima ist nicht so schlecht, aber generell müsste er oder hätte er in den letzten Wochen mehr gewinnen müssen. Ne? Mhm. Also seit dem Vorfall in Dubai, meine ich, hat er 4 von 5 Matches verloren. Genau. Mhm. Er Ich finde, sein Spiel ist wahrscheinlich, wenn man es jetzt einfach in den Vergleich zu den anderen Topspielern setzt, auf Sand am besten. Oder da ist er wahrscheinlich am kompetitivsten. Einfach weil er dieses hohe Tempo gehen kann und weil der Aufschlag da dann einfach nicht so ein großer Faktor ist, wie zum Beispiel auf schnelleren Belegen. Und man sieht an allerdings, wenn ihm da so ein bisschen die Konstanz abgeht, dann kann das auch ziemlich schnell in sich zusammenfallen. Also das ist schon ein Spiel, was nur eine kleine Fläche hat, auf der es eigentlich stattfinden kann. Also er ist jetzt nicht jemand, der sich so viele Fehler zum Beispiel im Spiel erlauben kann. Dann kann es schnell nach hinten losgehen. Und das hat man hier gesehen. Und was man auch gesehen hat, war dann wieder dieser kolossale Wutanfall, nachdem er verloren hat, wieder Schläger zertrümmert. Hatte jetzt ja eigentlich gesagt, dass er das natürlich jetzt nicht mehr so viel machen will. Aber ich bin gespannt, wie er jetzt damit umgeht. Braucht er einfach ein gutes Turnier? Braucht er mal eine Pause? Wird er jetzt nicht nehmen im Moment, aber du hast schon gesagt, bisschen besorgniserregend ist es schon.
Es ist halt keine Phase, wo man einfach mal eine Pause nehmen kann. Gerade diese europäische Sandplatzsaison, wo sich Höhepunkt an Höhepunkt reiht. Es ist keine Phase, wo man einfach mal sagen kann, ich gehe mal 4 Wochen raus. Also ja, es sei denn, du heißt Novak Djokovic.
Ja, genau. Und er muss hier einfach Punkte machen. Also hier, er hätte jetzt eigentlich wahrscheinlich schon gerechnet mit gut 1000 Punkten aus Monte Carlo und aus Barcelona, weil das einfach genau sein Terrain ist.
Ja. Zweite Sorgenkind ist Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz konnte hier nicht antreten. Sein Unterarm war dick bandagiert in den letzten Tagen und dann hat er irgendwann gesagt, nee, Leute, Training geht im Moment gar nicht, beziehungsweise ich kann trainieren, aber nicht so, wie ich gerne möchte. Ich kann mit der Vorhand nicht durchziehen und müssen wir uns größere Sorgen um Carlos Alcaraz machen?
Nö, ich glaube nicht. Also ich würde jetzt erwarten, dass der in Madrid wieder dabei ist und dann ist er auch erstmal einer der Favoriten. Also bis nach French Open würde ich mir keine Sorgen machen.
Gut, dann machen wir uns erstmal keine Sorgen um Carlos Alcaraz. Und dann haben wir das dritte Sorgenkind, also um Rafael Nadal muss man sich insgesamt keine Sorgen machen. Aber er ist hier zum ersten Mal angetreten, seit Australien. Und hat in der ersten Runde gegen Flavio Cobolli gewonnen mit 6:2 und 6:3. Und das war, und vielleicht hat man sich da ein kleines bisschen blenden lassen von der Leistung von Flavio Cobolli oder so, aber das war eine verdammt starke Leistung von ihm. Er hat gezeigt, in der Vorhand, wenn er die Vorhand richtig trifft, ist das nach wie vor absoluter Killerschlag. Aber was mir schon aufgefallen war gegen Cobolli, dass er vielleicht einen Schritt langsamer geworden ist. Und das, finde ich, hat sich sehr stark gezeigt im Match gegen Alex de Minaur, wo er mit 5:7 und 1:6 verloren hat. Er ist nicht mehr, und vielleicht ist er noch nicht, aber er ist nicht mehr im Moment auch in der Lage, so ein Tempo mitzugehen wie Alex de Minaur. Und vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, dass er nicht in der Lage ist, nochmal diesen einen Ball mehr zu spielen, gegen den man gerade gegen Alex de Minaur spielen muss, um ihn zu besiegen. Und vielleicht war das mit die unglücklichste Auslosung, die Nadal überhaupt kriegen konnte, weil hier wurden ihm sehr klar die Grenzen aufgezeigt in diesem Match.
Ja, und du hast es schon gesagt, Cobolli hat nicht gut gespielt. Also ich meine, es waren so um die 40 Unforced Errors, die der rausgehauen hat. Ich glaube, der war einfach nervös, dass er gegen Nadal gespielt hat. Du hast angesprochen, nicht mehr die absolut herausragende Beinarbeit. Man muss sagen, der Aufschlag sieht einfach schwach aus. Mhm. Also der schlägt so ungefähr um die 170 km/h auf. Das ist schon 20 km/h hinter der Spitze und 15 km/h hinter dem, was er gebracht hat. Und er ist ja jemand, der von seinem Linkshänderaufschlag so profitiert hat in seiner Karriere. Und jetzt sah es halt so ein bisschen ehrlicherweise aus wie der berühmte bessere Einwurf. Also er hat ja anscheinend immer noch die Bauchmuskelprobleme und so hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, der wirft den Ball nach oben und dann so aus dem Handgelenk lupft er ihn übers Netz rüber. Und das ist natürlich ein Problem. Also jemand wie de Minaur, der ja die Bälle früh nimmt, der hat ihn da unglaublich unter Druck gesetzt. Ich glaube, wäre er weitergekommen, hätte fies dasselbe gemacht. Und ja, also Nadal wird eine extreme Leistungssteigerung brauchen, um den French Open-Titel mitzuspielen. Ich glaube, er wird eine relativ große Leistungssteigerung brauchen, um irgendwie das Viertelfinale zu erreichen. Und er kann ja auch noch das Pech haben, wenn er nicht gesetzt wird, was er de facto eigentlich nicht werden sollte, es sei denn, er gewinnt jetzt Madrid und Rom. Dann könnte er natürlich in der ersten Runde schon auf jemanden wie Djokovic treffen. Und da wäre dann, könnte man von ausgehen, Schluss. Also ich sehe im Moment nicht, wie er wirklich große Namen schlagen kann, aber hat natürlich schon ein paar Wunder vollbracht, aber es fehlt an so vielen Ecken im Spiel, dass irgendwie schwierig zu sehen ist, wie das klappen sollte. Ne? Es erinnert mich ehrlicherweise ein bisschen an Serena bei ihrem Abschied. Da hat die auch nochmal so 3-4 gute Partien gehabt, aber man hat einfach gesehen, die hat nicht mehr das Level. Und daran erinnert mich das.
Ja, mich hat es dann tatsächlich auch so ein bisschen, mich hat es tatsächlich auch so ein kleines bisschen nicht ernüchtert, aber ich habe dann schon gedacht, er ist wirklich noch nicht so weit. Und kann er nochmal so weit kommen? Er hat selber gesagt, es soll sein letztes Karrierejahr sein. Und das Problem ist, Olympia ist nicht im Oktober oder November, sondern es ist Ende Juli. Und bis Ende Juli muss er halt in so eine Form kommen. Und vor allen Dingen muss er gesundheitlich dann auch so fit bleiben. Und er hat selber in etwas martialischen Worten dann auch gesagt, ich fahre jetzt nach Madrid, ich fahre jetzt nach Rom. Und das Turnier, für das ich sterben möchte oder würde, ist das in Paris. Und da will ich dann richtig fit sein. Und so ein bisschen fehlt mir da auch der Glaube, muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, und wir wussten es ja ehrlicherweise auch alle. Vor 2 Jahren hat er sich den Fuß quasi so spritzen lassen, dass er nicht mehr gespürt hat. Und das war sein letzter wirklich großer Auftritt. Und alle wussten es damals. Er wusste es, dass das das Karriereende sein kann. Und jetzt fühlt es sich ein bisschen so an. Und ich habe das Gefühl, dass er einfach so Angst hat, dass sich der Bauchmuskel nochmal verletzt, dass er da nicht richtig durchzieht und sich das vielleicht aufsparen will für Paris. Nur kann ihm natürlich passieren, sagen wir, holt er sich in der dritten Runde da wieder irgendeine Bauchmuskelverletzung und dass das dann für ihn gewesen ist, weil beim letzten Mal hat es lang gedauert, bis verheilt ist und ich wüsste nicht, warum es jetzt anders sein sollte.
Also Rafael Nadal hier in der zweiten Runde raus. Ein Turnier, was es letzte Woche auch noch gab, was wir allerdings, da müssen wir so ehrlich sein, nicht ganz so beobachtet haben, das sind die Tiriac Open in Bukarest gewesen. Und dass wir das Turnier nicht beobachtet haben, ist natürlich ein großer Fauxpas von uns beiden gewesen, weil, wer hat es gewonnen? Der Freund dieses Podcasts, Marton Fucsovics, im Finale gegen Mariano Navone, hat er nämlich gewonnen mit 6-4 und 7-5. Und er hat vorher einige wirkliche Sandplatz-Strategen dann auch besiegt. In der ersten Runde war Lantin Vacherot aus Monaco. Gut, den muss er besiegen, 7-6-6-2. Dann allerdings gegen Taylan Griekspoor, 7-5-6-1. Corentin Moutet in 3 Sätzen. Alejandro Tabilo im Halbfinale. Und im Finale dann Mariano Navone, der ein richtig gutes Jahr in diesem Jahr hat. Richtig gutes Turnier. 2. Turniersieg in der Karriere von Marton Fucsovics.
Ja, und der erste, seitdem er hier im Podcast war. So. 5, 6 Jahren, weiß ich nicht mehr wann. 6 Jahren.
2018 hat er seinen ersten Turniersieg gehabt.
Ah ja, und 19 ist er aufgetreten bei uns für 2 Minuten oder so.
Genau, ne? Damals beim BMW Open.
Ja, da glaube ich, dürfen wir mit ihm in so einem Schuppen sprechen, ne?
Das war in der Aufwärmhalle, war das. Ach so, okay. Im Aufwärmzelt. Ja, das, wo er nach so einem 3,5-Stunden-Kracher völlig kaputt auf der Bank gesessen hat und sich dann noch unsere Fragen angehört hat.
Ach so, in meiner Erinnerung war es ein Schuppen, wo er sich dann gedacht hat, mein Gott, die beiden Typen nehme ich auch noch. so sieht er ja bis heute aus, ne? Ja, muss man ja sagen. Also, auch jetzt schon wieder sein Shirt, was er anhatte, ja mal wieder perfekt auf den Körper geschnitten. Ist immer wieder beeindruckend. Man kann, muss sagen, ja, wir nicht, er schon. also, er hat ein bisschen abgebaut in den letzten Jahren, muss man schon sagen. Und er ist natürlich wirklich dieses physische Monster, aber jetzt nicht der herausragendste Tennisspieler. Und er hat immer tolle Grand-Slam-Matches, weil da kommt es ihm natürlich zugute, dass er einfach ein ja durch und durch fitter Typ ist. Aber auf anderen Leveln hat es häufig nicht gereicht. Und da muss man sagen, hier irgendwie war er vom ersten Match drin und hat es dann auch durchgezogen. Und habe ich in keinster Weise mit gerechnet. Und für ihn natürlich eine coole Geschichte.
Prinzipiell ist dieses Turnier da in Bukarest ist ja was für Sandplatzwühler, die sagen, okay, München ist zu kalt, Madrid oder Barcelona ist ein 500er-Turnier, komme ich nicht so rein, versuche ich jetzt mal. Francisco Cerúndolo zum Beispiel ist hier angetreten, ist aber im Viertelfinale ausgeschieden gegen Mariano Navone. Auch andere Spieler, die durchaus ein sehr, sehr gutes Jahr bislang hatten, sind hier angetreten und haben nicht so diese Erfolge gehabt. Wer zum Beispiel richtig gut performt hat und wen wir uns in den nächsten Wochen nochmal genauer werden angucken müssen, João Fonseca aus Brasilien, der hier das Viertelfinale erreicht hat und dort nur ganz, ganz knapp gegen Alejandro Tabilo verloren hat. Und Mariano Navone zum Beispiel, der zum Beispiel einen sehr guten Golden Swing hatte in Südamerika und jetzt hier seine Form wieder unter Beweis stellt. Er ist ins Finale gekommen und vielleicht auch einer, auf den wir achten müssen und vielleicht einer, der in Paris dann ein durchaus unangenehmes Los sein könnte für Leute, die gesetzt sind.
Ja, vor allem hat noch nie ein Grand Slam Hauptfeld gespielt.
Genau.
Der hat ja so einen schnellen Aufstieg jetzt hingelegt, dass der quasi gar keine Erfahrung in Grand Slam Turnieren hat. Und ich habe immer noch das Gefühl, er ist eigentlich ein besserer Challenger-Spieler. Tu ihm damit vielleicht ein bisschen Unrecht, aber für mich fehlt ihm noch so ein bisschen das Besondere. Aber damit muss man sagen, hat er eine super Serie hingelegt. 5-6 Challenger letztes Jahr gewonnen, zweites ATP-Finale in diesem Jahr. Also der holt schon ein relativ hohes Niveau aus sich raus und ja, wird jetzt quasi seine Grand-Slam-Premiere als Top-50-Spieler feiern. Sieht man sonst, glaube ich, nur so von so Supertalenten, die irgendwie so in ein paar Monaten von nichts in die Top 100 reinziehen. Und ja, der durchaus schon ein bisschen älter ist als, weiß ich, Ben Shelton oder so, der wahrscheinlich auch sowas geschafft hat.
Die T-Rec Open hat also Marton Fucsovics gewonnen. Das waren die Herren der Schöpfung. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch über die Frauen sprechen. Die haben nämlich zwei Turniere gehabt, der Porsche Tennis Grand Prix, der natürlich über allem strahlt. Aber dieser Porsche Tennis Grand Prix war eigentlich immer ein Turnier, was komplett alleine stand. Und jetzt in diesem Jahr gab es ein weiteres Turnier in Rouen. Und das hat eine alte Bekannte gewonnen und spielt sich vielleicht auch so langsam in eine Form für ein gutes Grand-Slam-Turnier in Paris. Wir werden es sehen. Gleich das alles zu diesen beiden Turnieren und zu einem Rücktritt von Garbini Muguruza. Das alles gleich hier bei Chip & Charge, dem Tennis-Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Der Porsche Tennis Grand Prix, der geizt nicht mit guten Spielerinnen. Es ist ein 500er Turnier und es ist eigentlich der Auftakt in die Sandplatzsaison in Europa, auch wenn man dieses Turnier immer so ein ganz kleines bisschen ausgeklammert halten muss von den anderen Turnieren, weil es wird in der Halle gespielt. Es ist kein normaler, gewachsener oder beziehungsweise normal gebauter Sandplatzboden. Das sind so Sandplatzplatten. Die müssen auch nicht abgezogen werden. Der Platz muss niemals abgezogen werden. Der Platz muss auch nicht gewässert werden oder so, sondern es ist ein anderer Sandplatz als auf anderen Plätzen als in Rom oder in Madrid. Das kommt dann auch zu, dass zum Beispiel Angelique Kerber hier schon gewonnen hat. Julia Görges hat hier schon mal einen Turniersieg gehabt. Christina Mladenovic, glaube ich, hat auch schon mal gewonnen. Also auch als Spielerinnen, die nicht unbedingt auf Sandplatz ihre besten Ergebnisse erzielt haben. In diesem Jahr hat eine Spielerin gewonnen, die man durchaus bei den French Open zu den Top-Favoritinnen zählen muss. Und das ist Elena Rybakina. Und Elena Rybakina hat dieses Turnier im Finale gewonnen gegen Marta Kostyuk, die ja auch ein exzellentes Jahr bislang hat. Aber Rybakina hat hier ein Statement gesetzt, weil sie nämlich im Halbfinale Iga Świątek besiegt hat mit 6:3, 4:6, 6:3. Und Philipp, das Finale, ja, da war Rybakina zu stark, aber wahrscheinlich ist das dieses Match, worauf wir am meisten achten müssen. Das ist kein gutes Match gewesen, das zwischen Iga Świątek und Elena Rybakina. Zu viel haben beide darauf verwendet, möglichst die Ballwechsel kurz zu halten. Aber dass Rybakina nach dieser Niederlage, die sie in Abu Dhabi vor wenigen Wochen erlitten hat gegen Świątek, so jetzt zurückgekommen ist und dieses Turnier und diesen Sieg rausgeholt hat gegen Iga Świątek, die der gerade den Porsche Tennis Grand Prix so zu ihren Lieblingsturnieren zählt, das ist schon bemerkenswert und das ist ein Zeichen, finde ich.
Ja, und zwar ein Match der genutzten Chancen. Also beide hatten viele Breakbälle und da war Rybakina dann A, diejenige, die besser abwehren konnte durch den Aufschlag und B, dann ein bisschen effizienter war. Also es war jetzt nichts, wo sie komplett dominiert hat oder überragend war, sondern sie war einfach die etwas bessere Spielerin an dem Tag. Sie ist, kann man, glaube ich, jetzt sagen, wirklich das schwierigste Matchup im Tennis für Świątek. Ich weiß, Ostapenko hat noch häufiger gegen sie gewonnen, aber Rybakina ist eine bessere Spielerin als Ostapenko und wird wahrscheinlich in ihrer Karriere auch häufiger Świątek im Weg stehen. Und sie zeigt eben die doch wenigen Schwächen, die Świątek hat. Und wenn man sich dann eben anguckt, mit welch flachem, konstanten Ball Rybakina Świątek angreift, dann fragt man sich schon, wird ein Slice vielleicht doch helfen? würden Netzangriffe vielleicht doch helfen? Und die sind, muss man sagen, bei Świątek in der Form noch nicht da. Und die würde sie jetzt in Rom nicht brauchen, die würde sie jetzt in Paris nicht brauchen gegen Rybakina. Rybakina, aber hier in der Halle bei dem Belag hätte sie es gebrauchen können. Und ich glaube, dass jetzt für sie keine tragische Niederlage ist, weil eben die Bedingungen in Paris sind komplett andere. Aber für Rybakina ist das, glaube ich, ein sehr wichtiger Sieg gewesen.
Das glaube ich auch, dass das für Rybakina ein wichtiger Sieg ist. Und wo du gerade gesagt hast, Świątek und Kanzleis, Rybakina ist ja auch nicht unbedingt eine Spielerin, die den Unterschnitt zu ihren Grundvokabeln zählt.
Naja, die hat einfach keinen Schnitt im Spiel. Ja. Also, ne? Ich meine, die zieht das ja einfach durch, ist ja auch beeindruckend, sieht ja auch elegant aus, ist ja auch toll anzuschauen und der Aufschlag war teilweise in dieser Woche überragend, so wie schon am Anfang der Saison. Und ja, sie ist jetzt ja auch im Race ganz nah dran an Świątek, irgendwie 150 Punkte oder so. Wenn sie jetzt, sagen wir, French Open oder Wimbledon gewinnt, hat sie Chance auch in diesem Jahr mal die Nummer 1 zu werden.
Ich finde, das geht ein bisschen unter, wie ausgeglichen eigentlich diese Saison ist, gerade bei den Frauen in der Spitze. Wir haben Iga Świątek natürlich noch als die Spielerin, die im Moment so ein bisschen über allem steht. 3.345 Punkte im Race hat sie im Moment. Aber Elena Rybakina ist nicht weit entfernt. Arina Sabalenka mit ihren privaten, nicht Problemen, aber mit den privaten Tragödien, die sie um sich rum hat. 2.638 Punkte. Auch Danielle Collins ist gar nicht so weit weg mit ihren 2.000 Punkten. Und dann sind Spielerinnen dabei, wie Coco Gauff, die noch gar nicht so richtig in Form gekommen ist, die wir alle allerdings in den nächsten Wochen mit dazu zählen müssen zu den Top-Favoritinnen. Ich finde, das ist im Moment ein sehr, sehr, sehr enges und spannendes Rennen und so interessant wie länger nicht mehr.
Kann jetzt natürlich sein, dass Świątek wegzieht. Das ist jetzt einige Male passiert, dass sie dann zum Beispiel Rom French Open gewinnt und in Madrid noch ein Halbfinale und auf einmal haben wir schon 3.500 Punkte mehr auf dem Konto und dann ist sie wahrscheinlich weggezogen. Wenn ihr das nicht gelingt, wenn Rybakina da zum Beispiel eingreifen kann oder Sabalenka gute French Open hinlegt und sie ist ja so ein bisschen etwas wie eine Grand Slam Expertin geworden, dann kann das länger offen bleiben, aber eben es ist ja 2 Jahre in Folge so gewesen, dass Świątek dann auf einmal Toro gezündet hat und weg war. Aber gucken wir mal, was möglich ist in den nächsten Wochen. Und müssen ja sagen, Rybakina war gut letztes Jahr auf Sand, hat ja auch Rom gewonnen und hat sich dann ja eine Krankheit geholt, so wird es immer genannt, wird wohl Covid gewesen sein bei den French Open, musste rausziehen und hat seitdem durchaus Probleme gehabt, aber ist jetzt wirklich in konstanter, guter Form.
Wird ja prinzipiell auch beim Turnier in Madrid nicht zu den Spielerinnen zählen, die in der ersten Runde Außenseiterin sind, weil eigentlich sind das ja Bedingungen, die Rybakina durchaus liegen sollten, mit dem hohen Ballabsprung, dass der Ball schneller fliegt. Sie kann ihn in ihre Hitting Zone treffen. Sie ist ja eine sehr große Spielerin, so ein bisschen wie Karolina Pliskova dann auch, vielleicht so ein bisschen besser, wie sie sich bewegt dann auch noch. Aber sollten ihr ja eigentlich auch liegen, die Bedingungen in Madrid.
Ja, würde ich sie auch den Top 5 Favoritinnen dort auf jeden Fall zählen.
Ja. Elena Rybakina hat also dieses Turnier gewonnen und das hat sie im Finale gewonnen gegen Marta Kostyuk. Und Marta Kostyuk bastelt sich so eine richtig, richtig gute Saison zusammen. Sie ist auf Platz 7 im Race jetzt schon. Und das ist etwas, was vielleicht auch so ein kleines bisschen untergegangen ist. Sie hat ja schon in Charleston extrem gut gespielt. Jetzt hat sie in Stuttgart hier das Finale gespielt. Sehen wir da gerade so die komplette Entfaltung der Klasse von Marta Kostyuk, weil so ein bisschen warten wir ja schon länger drauf.
Ja, so jung ist, ne?
Ja.
Wir haben ja auch einige Male über sie gesprochen in den letzten Wochen. Sie ist eine echt komplette Spielerin. Frage ist eben, wie weit kann es noch nach oben gehen, weil sie jetzt nicht die eine kolossale Stärke in ihrem Spiel hat oder so das eine, was heraussticht. Aber im Moment ist sie unglaublich nervenstark. Hier hat sie ja, was waren es, meine ich, 5 Matchbälle abgewehrt gegen Zhang. Und 7 vergeben gegen Goff und das Match dann doch noch irgendwie geholt. Also da war sie wirklich sehr gut dabei. Und ja, ich bin gespannt, ob es noch weiter nach oben gehen kann. Also in der Theorie hat sie, glaube ich, Möglichkeiten wie Bianca Andreescu und könnte demnach auch einen Grand-Slam-Turnier gewinnen. Aber ich weiß nicht, ob sie jemals auf die Höhen kommt oder ob das jetzt so die eine Saison erstmal ist, wo sie realistisch um die Teilnahme an den Finals mitspielen kann und irgendwie das Jahr zumindest in den Top 15 beendet.
Ja, aber das ist ja doch erstmal, also das ist ja das erste Jahr jetzt, dann, ne? wo sie dann in die Weltspitze vorstößt mit ihren guten Ergebnissen. Und das, was ich jetzt gesehen habe von Marta Kostyuk in diesem Jahr, sah nicht danach aus, auch in Australien, sah nicht danach aus, als ob das in irgendeiner Weise eine Eintagsfliege sei oder ob da jemand auf einer Wolke schwebt. Ich finde, dass Marta Kostyuks Spiel ein durchaus hochklassiges Fundament hat und dass es vielleicht sogar wiederholbar ist. Und also ich würde jetzt im Moment Marta Kostyuk Aktien kaufen.
Schon. Auf der anderen Seite ist halt so, wir nehmen ja immer alle an, die werden sich halt noch mit dem Alter steigern. Aber wenn man jetzt guckt, wer wirklich an der Spitze ist, das waren Spielerinnen, da war mit 19, 20 absehbar, die sind da oben. Mhm. Und die sind dann vielleicht noch ein klein bisschen besser geworden, aber da hat sich nicht mehr fundamental was verändert. Und Kostyuk ist jetzt 21, 6 Jahre im Geschäft drin. Vielleicht wird die nochmal 10-15% besser, aber ich glaube nicht, dass die ein konstantes Level wie Świątek, Rybakina, Sabalenka erreichen kann. Aber vielleicht eben irgendwas zwischen 5 und 8. Und wenn es halt mal gut läuft, ein Grand-Slam-Turnier, will ich auf keinen Fall ausschließen. Aber ich glaube, das ganz Besondere wie die drei erstgenannten hat sie dann doch nicht. So gerne, also ich finde sie total unterhaltsam. Ich finde sie irgendwie so eine coole Socke wie Andreescu und wäre super, wenn sie Nummer 1 wäre, aber so ganz dran glauben kann ich noch nicht.
Ja, aber es ist ja, Marta Kostyuk wird diesen Podcast hören und wird sich denken, Mensch, dem Philipp, den zeige ich es jetzt mal. Ne?
So. Du meinst, wenn sie den Porsche mit nach Hause nehmen darf, den Rübner anscheinend ja nicht fahren durfte, weil sie wie ich keinen Führerschein hat.
Genau.
Dann durfte Kostyuk den mit nach Hause nehmen.
Ja. Ich finde übrigens die Geschichte rund um ihre Coachin finde ich sehr interessant. Sandra Saniewska ist ihre Coachin, die war selber Spielerin und ist mit 28 oder so zurückgetreten, ist auch erst Mitte 30 und ist ihre Coachin. Und ich habe da in San Diego habe ich ein Spiel von Marta Kostyuk kommentiert und da war ihre Coachin mit dabei und eine unglaublich beruhigende Präsenz hat diese Frau gehabt, selbst auf mich. Und das fand ich sehr beeindruckend, fand ich gerade bei Kostyuk, die in San Diego, gegen wen lag sie dann nochmal 5-0 zurück und hat dann noch gewonnen. Auf jeden Fall, das war im Halbfinale, da hat sie eine unglaublich beruhigende Präsenz gehabt und das hat mir sehr imponiert. Sandra Saniewska, eine Coachin, auf die man mal achten kann.
Ja, und die ja auch schon durchaus länger im Geschäft ist. Also war eine ganz gute Spielerin. Hat dann, meine ich, damals mit Alexander Krunic angefangen. Hat dann mit Martic gearbeitet. Mhm. Hat dann mit Cornet gearbeitet, dann für Muratoglu so ein bisschen Koordinationsaufgaben übernommen in dessen Akademie oder so die Koordinatorin. Und ist dann jetzt eben angeheuert worden von Kostyuk und eben, das ist ja dann auch ein Aspekt, da gab es jetzt noch einen längeren Artikel in The Athletic zu, es gibt viel zu wenig Frauen im Spitzencoaching, vor allem auch im Tennis und da wurde dann so eben diese besondere Beziehung nochmal ein bisschen aufgearbeitet. Also ich meine, es ist ja häufig so, da sind dann irgendwelche 20-jährigen Frauen umgeben von, weiß ich, wenn dann in die Box geguckt wird, 8 Typen, 10 Typen, 15 Typen und vielleicht sitzt noch die Mama oder eine Freundin da. Und man denkt sich immer so ein bisschen, oh, also ein bisschen weniger Testosteron wär vielleicht nicht schlecht. Und da kann es sicherlich nicht schaden, wenn jemand wie sie dabei sitzt.
Ja, übrigens war das nicht das Turnier in Charleston, wo Kostyuk so gut gespielt hat, sondern San Diego, wo sie das Finale erreicht hat. Und im Halbfinale, und das hatte ich damals kommentiert, gegen Jessica Pegula gewonnen hat. Nach 0-5 Rückstand hat zweimal den Schläger dann schon geschmissen und so. Und war völlig unruhig. Und da hat Sandra Saniewska immer wieder auf sie eingeredet. Und dann ist sie ruhiger geworden und hat von da an dann bei 0 oder 1-5 hat sie einfach fast alles getroffen. Und dann am Ende das Turnier im Finale gegen Katie Bolter verloren. Das war Marta Kostyuk. Wir können aber hier auch nochmal über ein paar Spielerinnen sprechen, die in den letzten Wochen nicht so für Schlagzeilen gesorgt haben oder vielleicht auch in den letzten Monaten. Marketa Vondrousova zum Beispiel, die hier, und das möchte ich sagen, völlig überraschend das Halbfinale erreicht hat, dort gegen Marta Kostyuk verloren hat, aber vorher gegen Donna Vekic gewonnen hat, dann gegen Anastasia Potapova und dann ein ganz enges Match gegen Aryna Sabalenka gewonnen hat. Wichtige Woche hier für Marketa Vondrousova.
Ja, und immer noch wahrscheinlich eine der, zumindest in der Theorie, Topspielerinnen auf dem Sand. Eine, die auch schon im French Open Finale stand, die schon sehr gute Resultate in Rom hatte, die ja eigentlich mit ihrem Spiel stets, zumindest sage ich mal, um das Viertelfinale in Paris spielen sollte und die in einer gewissen Weise das etwas weniger komplizierte, aber durchaus ähnliche Spiel zu Kostyuk hat. Also die weiß ja eigentlich immer, was sie auf dem Court macht. Und das ist manchmal ein bisschen zu durchschnittlich und vielleicht auch zu farblos, um es mitzubekommen. Aber es kann dann halt auch mal natürlich so wie in Wimbledon klappen oder eben bei ihrem French Open Einzug. Und sie ist jetzt die 28 im Race. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir aus dem Sand rausgehen, die Nummer 12 oder die Nummer 10 oder so im Race ist. Ich würde da gute Resultate in den nächsten Wochen erwarten.
Sie hat dann allerdings noch so ein Turnier, dann wo sie ein paar Punkte verteidigen muss im Sommer.
Hat sie, aber ich gehe mal davon aus, dass sie bis dahin noch ein paar Punkte sammelt.
Coco Gauff ist noch nicht so richtig in Form. Ich meine, die Niederlage gegen Marta Kostyuk war nun wirklich dramatisch und knapp etc. Aber so richtig aus dem Tritt kommt sie momentan noch nicht, habe ich das Gefühl.
Ja, und Austrian Open war ja eigentlich gut bei ihr, aber seitdem war es schon sehr viel Durchschnittsware.
Ja.
Also steht jetzt zwar auf 5 im Race, aber ein Großteil der Punkte kam davon in Australien und jetzt auf dem Sand sollte sie eigentlich für sich in Anspruch nehmen, Top-4-Spielerin zu sein, weil ihr Spiel gut gemacht ist für den Sand. Aber bewiesen hat sie es jetzt zumindest seit, ja, eigentlich seit Australien nicht.
Seit Australien, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also da war wirklich Durchschnittsware dabei und das jetzt hier gegen Marta Kostyuk hätte sie wahrscheinlich nicht verlieren dürfen. Jedenfalls eine Spielerin ihrer Klasse müsste sagen, okay, das darf ich nicht verlieren. Aber Marta Kostyuk hat hier nicht nur Coco Gauff besiegt, sondern auch Qinwen Zhang, du hast es eben erwähnt, Markita Vondrousova, und im Finale hat sie nur, nicht knapp, aber hat sie verloren gegen Elena Rybakina. Wer mir sehr gut gefallen hat in dieser Woche, ist Emma Raducanu gewesen. Erste Runde gegen Angelique Kerber, 6-2, 6-1. Angelique Kerber, da müssen wir ja so ein Sternchen dran machen, sie ist nicht mehr in der Form, wo sie dann vielleicht den solchen Spielerinnen Paroli bieten kann und vielleicht war das Turnier in Indian Wells auch nur ein Ausreißer, aber auf jeden Fall hat Emma Raducanu das souverän gemacht. Dann hat sie gegen Linda Noskova ganz klar gewonnen, 6-0, 7-5 und hat auch gegen Iga Świątek im ersten Satz herausragendes Tennis gespielt und hatte Świątek am Rande des Satzverlustes. Das ist am Ende in zwei Sätzen verloren gegangen für Emma Raducanu, aber die britischen Journalistenkollegen waren alle voll des Lobes.
Ja, und sie hat ja hier, meine ich, schon mal so eine knappe Niederlage gegen Świątek gehabt. Ich wollte eigentlich nachgucken. Ich meine, es war auch ein Viertel- oder ein Halbfinale vor 2 oder 3 Jahren. Und sie, es ist ja immer wieder das Erstaunliche, hat nicht viel Sanderfahrung, weil abseits oder weil sie eben diesen US Open-Sieg hatte, aber davor ja nie regulär auf der Tour gespielt hat. Und sie hat eigentlich ein technisch feines und finde ich eben auch dahingehend solides Spiel, dass da nicht viel passieren kann. Sie ist wirklich gebremst worden von den Verletzungen in den letzten Jahren und davon, dass die Vorhand angreifbar ist auf etwas schnelleren Belägen. Hier aber, finde ich, kann sie das besser verstecken auf dem Sandplatz und hat gut aufgeschlagen, ist sowieso eine super Return-Spielerin. Also fand ich jetzt auch einen richtig guten Auftritt und bin jetzt gespannt, wie kann sie das jetzt quasi unter freiem Himmel fortsetzen, weil letzte Woche Billie Jean King Cup hat sie schon gut gemacht, jetzt hier Stuttgart, aber wie sieht's aus in Rom, wie sieht's aus French Open? Klappt das da auch oder fällt sie da dann wieder ein bisschen zurück irgendwie auf ihr vorheriges oder auch sonst häufig gesehenes Niveau?
6-4 gegen Iga Świątek war das Match 2022 in Stuttgart, was Emma Raducanu so knapp verloren hatte. Das war das Match, was du angesprochen hast. Möchtest du noch ein paar Sätze zu Angelique Kerber verlieren?
Tja, also es war eine 6-2-6-1 Niederlage. Es war aber wesentlich enger, als das jetzt so aussieht. Waren viele Spiele dabei, die über Einstand gingen. Aber man hat gesehen, sie ist im Moment von der Weltspitze entfernt. Und spannend wird der Rasen. Da ist sie einfach wahrscheinlich mit ihrer Erfahrung immer noch eine Top 10, Top 15 Spielerin. Nur, tja, was passiert darüber hinaus? Wir werden es wahrscheinlich schon dann spätestens bei Olympia herausfinden.
Das werden wir. In Madrid spielt sie nicht, da spielt nur Tatjana Maria aus deutscher Sicht im Einzel und vielleicht Laura Siegemund, die über die Quali dann gehen muss. Das Turnier in Stuttgart hat Elena Rybakina gewonnen und in Rouen, das zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden hat, das ist was Neues gewesen jetzt in den letzten Jahren, weil es hat zu diesem Zeitpunkt sonst kein 250er-Turnier gegeben und man möchte sagen, Gott sei Dank hat es jetzt wieder ein 250er-Turnier gegeben. In Rouen, das Turnier hat Sloane Stephens gewonnen und das wirklich mit einer extrem guten Leistung. Erste Runde gegen Peyton Stearns gewonnen, dann gegen Carolina Pliskova, dann gegen Yui Yuan gewonnen, dann gegen Caroline Garcia in 6-3, 6-2 und dann im Finale gegen Magdalene Nett in 2 Sätzen. Ich habe schon mal gesagt, ich finde, Sloane Stephens hat so ein unglaubliches Schlagtalent, dass die aus jeder Ecke des Platzes eigentlich Geschwindigkeit erzeugen kann. Dass man denkt, das sind die besten Schläge, die man so kriegen kann. Wenn man ihr gegenübersteht. Das hat sie so nicht umsetzen können seit ihrem Grand Slam-Sieg, seit den US Open damals. Aber das war wieder so eine Woche, wo sie auf kleinerem Level, aber sehr vielen Leuten gezeigt hat, was sie kann.
Ja, und wenn sie richtig gut ist, dann spielt sie ja fast so ein Rope-a-Dope-Tennis. Also so die Umsetzung von dem, was Ali im Boxen gemacht hat. Gegnerin kommen lassen, zack, ausgekontert hat. Weil sie eben das Spiel so gestalten kann. Sie kann ein langsameres Tempo mitgehen, sie kann dann wirklich extrem schnell beschleunigen oder sie kann ein schnelles Spiel oder einen schnellen Ballwechsel auf einmal ganz langsam machen und sie hat die technischen Fähigkeiten und auch das Spielverständnis, um exakt das umzusetzen. Sie hat die Hälfte der Wochen im Jahr, wo nichts läuft, wo schon im ersten Match irgendwie, weiß ich, eine schnelle Niederlage dabei ist. Dann aber eben auch Wochen, wo es gut läuft. Und man muss sagen, French Open eigentlich in der Konstanz ihr bestes Grand-Slam-Turnier. Hat er in den letzten 6, 7 Jahren meist so mindestens Achtelfinale erreicht, stand ja auch einmal im Finale. Und ist da, glaube ich, auch immer für einen Lauf gut. Also da wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn es wieder ein Achtel- oder ein Viertelfinale werden würde. Einfach, weil da dann der manchmal schwächere Aufschlag nicht so ein Faktor ist, weil ihr Return gut genug ist. Und wie gesagt, bei den Grundschlägen muss man sich ja bei ihr sowieso keine Sorgen machen.
Das ist, also das möchte ich nochmal einmal gerade klarstellen. Was ich bei ihr immer denke, mit welcher Leichtigkeit sie Power erzeugen kann mit ihrer Vorhand. Das sieht man so auf dem Platz eher selten. Dass man nicht denkt, dass sie dafür Kraft aufwenden muss, wie sie Power generieren kann. Das sieht man so bei ganz wenigen Spielerinnen. Ich glaube, dass sie sich nicht so gut bewegt wie die Weltklasse-Spielerin, aber dass sie, wenn nur Standtennis zum Beispiel gespielt werden würde, dass sie die klare Nummer 1 wäre.
Ja, ich glaube, sie ist auch eine, die wird mal sehr gut so Exhibitions später spielen. Also so ist es ja wahrscheinlich einer der größten Charismatikerinnen im ganzen Tennis. Da schließe ich mal alle Herren mit ein. Und die ist ja einfach total lustig. Und von daher, die kann ich mir vorstellen. Die wird noch ein paar Jahrzehnte am Start sein und irgendwelche Späßchen auf dem Tenniscourt vollführen, weil sie einfach so viel natürliches Talent hat.
Magdalinette hat dieses natürliche Talent nicht. Sie musste sich sehr viel mehr arbeiten und das ist jetzt ein bisschen frech, dass ich das jetzt gesagt habe, aber sie hat hier ein gutes Turnier gespielt. Elsa Jacquemot in der ersten Runde, dann Natalia Stevanovic, in der zweiten Runde Arantxa Rus und dann Arielina Kalinina. Das waren jetzt die ganz großen Gegnerinnen, aber so werden Weltranglistenplatzierungen gemacht.
Ja, und sie ist ja auch eine, bei der ich jetzt hier sagen würde, die hat von den Bedingungen profitiert. Also sie ist keine großartige Sandplatzspielerin. Und sie mag durchaus etwas schnellere Hardcourts. Da würde ich sagen, das ist so ihre große Stärke. Das ist so ihr Lieblingsbelag. Und für mich sah Rouen, ist natürlich immer dann schwer zu sagen, aber sah ein bisschen schneller für mich aus als Stuttgart. Und da denke ich, war sie eine der Profiteurinnen. Und sie hat ja auch endlich mal wieder einen Erfolg gebrauchen können. Also nach ihren Australian Open, da vor 1,5 Jahren, wo sie das Halbfinale erreicht hat, ist ehrlicherweise nicht mehr viel gegangen. Und hier mal wieder im Finale zu holen, glaube ich, war eine coole Geschichte für sie. Aber man hat dann im dritten Satz auch gesehen, dass sie Stevens das Wasser dann auf so einem Belag eigentlich nicht reichen kann.
Ja, das hat man gesehen, aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Turnier für Magdalinette. Das war es eigentlich mit den Nachrichten, die wir haben von den Tennisturnieren, aber eine Nachricht gab es in der letzten Woche noch. Eine Pressekonferenz war anberaumt worden von Garbiñe Muguruza in Madrid. Das war rund um Laureus, um diese Sportveranstaltung, um diese Sport-Award-Veranstaltung. Und da haben sich schon viele gedacht, ja, es wird wohl um einen Rücktritt geben. Garbiñe Muguruza hat ihren Rücktritt erklärt mit 30 Jahren. Sie hat jetzt länger schon nicht mehr gespielt. Sie hat 2023 bei den Australian Open ihr letztes Grand-Slam-Turnier gespielt, damals in der ersten Runde ausgeschieden. Sie hat ihre Karriere für beendet erklärt. Sie hat gesagt, es ist jetzt Zeit. Sie hatte sich eine Auszeit genommen, hatte gesagt, sie weiß noch nicht so richtig, ob sie weiterspielen möchte und wann sie wieder weiterspielen möchte. Hat jetzt ihren Rücktritt bekannt gegeben. 2 Grand-Slam-Siege, 2016 bei den French Open, 2017 beim Turnier in Wimbledon. 2015 das Finale in Wimbledon, 2020 nochmal das Finale bei den Australian Open, als sie gegen Sofia Kenin verlor. Insgesamt hat sie 10 Turniersiege im Einzel, unter anderem die WTA Tour Championships 2021 dann noch mitgehabt. Sie hat, wenn sie Turniere gewonnen hat, die ganz großen gewonnen. Peking 2015, Cincinnati 2017, Dubai 2021, Chicago 2021. Sie war in ihrer besten Zeit eine der 2, 3 besten Tennisspielerinnen der Welt. Und wir haben immer wieder in unseren Grand-Slam-Vorschauen Garbiñe Muguruza erwähnt, weil wir gesagt haben, naja, wenn sie so einen Lauf kriegt, wenn sie einmal auf dieser Welle surft, dann kann sie durch so ein Turnier auch durchcruisen und alle weghauen. Es geht eine große Spielerin, von der man in den letzten anderthalb Jahren leider viel zu wenig gehört hat, beziehungsweise gar nichts mehr, auf sehr leisen Pfoten.
Ja, ich meine, wären all meinen Tipps eingetreten, hätte sie 8 Grand Slams wahrscheinlich. Ja. Also, ich hatte das Gefühl, die hat mit einer anderen Ära des Tennis nochmal eingeleitet, Mitte der 10er Jahre, weil sie so eine komplette Spielerin war, die, als sie ihren Durchbruch hatte, für mich auch auf keiner Seite eine Schwäche hatte. Die Vorhand hat sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen oder hat sich weniger weiterentwickelt und es war ein Spiel, das eigentlich nur aus Stärken bestand. Mhm. Und da hätte ich auch erwartet, dass sie mehr gewinnen wird. Und es wird immer in Erinnerung bleiben, glaube ich, dieses French Open Finale gegen Serena Williams, was einfach ein überragender Auftritt war. Und dann eben gegen Venus, damals der Wimbledon-Titel. Ich habe das Gefühl, das Finale gegen Cannon hat ihr so ein bisschen den Stecker gezogen. Da kam sie eigentlich war eine überragende Phase in ihrer Karriere. Und danach ist nicht mehr viel gelaufen. Und sie hatte jetzt so ein, zwei Interviews auch gegeben in den letzten anderthalb Jahren, seitdem sie nicht mehr spielt und klang wirklich nicht so, als hätte sie noch irgendwie Bock. Auf Profisport kann ich auch verstehen. Macht wahrscheinlich keinen Spaß, irgendwie, weiß ich, 35, 40 Wochen im Jahr, um die Welt zu reisen, wenn man eigentlich zu Hause sein möchte. Und die schien mir jetzt sehr im Reinen mit ihrer Entscheidung. Und ich meine, 2 Grand Slams ist eine Marke. Würden ja ganz, ganz viele nehmen und entspricht am Ende wahrscheinlich auch ungefähr ihrem Talent.
Hall of Fame wird sie auf jeden Fall reinkommen und mir sind 2 Matches in Erinnerung geblieben und die sind beide gegen Angelique Kerber und wir haben häufig schon darüber gesprochen, dass Angelique Kerber gerne in wirklich tollen und heroischen Matches dabei war und verwickelt war. Wimbledon 2015, in 3 Sätzen gewinnt Garbiñe Muguruza, erster Satz 14-12 im Tiebreak für Muguruza und 2017 nochmal Wimbledon, wo sie das Turnier dann gewonnen hat, in 3 Sätzen 4-6-6-4-6-4. 2 der damals besten Matches des Jahres.
Ja, und ich erinnere mich, das erste hatte ich meine Akkreditierung zu Hause vergessen. Habe das Match nicht gesehen, weil ich irgendwie 1,5 Stunden entfernt war von Wimbledon. Also das ist meine Erinnerung an das Match. Aber ja, ich meine, sie war generell natürlich in vielen, sie war eine sehr gute Ergänzungsspielerin zu vielen anderen. Und gerade in großen Matches mussten die Gegnerin meist schon eine richtig gute Leistung bringen, um sie dann zu schlagen.
2020 hätte sie die Australian Open gewinnen müssen.
Ja, kann man so sagen, vor allem wenn man jetzt natürlich auf den Karriereverlauf von Cannon seitdem guckt.
Mhm, absolut, aber als sich Cannon geweigert hat, Mitte des dritten Satzes Fehler zu machen, da war dann kein Kraut mehr gewachsen damals für Garbiñe Muguruza. Eine sehr bemerkenswerteren Finals, die wir in den letzten Jahren bei Grand Slams dann auch erlebt haben, dieses Finale 2020. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, wollen wir auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal verlinkt. Wir haben in den letzten Wochen eher wenige Podcasts gebracht. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die großen Turniere immer jetzt alle 2 Wochen sind. Wir versuchen, so regelmäßig wie möglich diese Podcasts zu machen. Wenn ihr uns unterstützt bislang, freuen wir uns da super, super drüber und bleibt uns gewogen. Zu den French Open bekommt ihr wieder das volle Programm, weil ich werde wieder vor Ort sein. Dieses Mal zum zweiten Mal werde ich bei den French Open vor Ort sein. Und dann gibt es mindestens jeden Tag einen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.